wenn ihr diesen rauen Mann kennt, wie ein Fischer war. Sein Leben ist ja so, wie so unser Leben ist, ne, oder das Leben von Menschen ist. Ne. So er als Fischer, ja, Tag ein, Tag aus, fliegt sein Netz, wäscht sein Netz, fährt raus, holt ein paar Fische rein, wieder heim. Ein ganz monotones Leben, oder? Bis der Menschensohn zu ihm kam und sagt, folge mir nach und ich werde dich zum Menschenfischer machen. Plötzlich aus diesem Mann ist Hoffnung in seinem Leben erwacht und folgt Jesus nach und dann 3,5 Jahre mit ihm rumgehängt und so, ne? Sah Wunder und alles und er hat natürlich seine Vorstellung anders als Jesu Vorstellung, deswegen dann, als Jesus zu ihm sagt, geh hinter mich, Satan. Weil seine Vorstellung ist anders und seine Hoffnung stirbt. Am Karfreitag, als sein bester Freund Jesus, den er eigentlich liebte, die aber dann 3-mal verleugnet hat, am Kreuz hing, ist seine Hoffnung zerschmettert, komplett tot. Dass er kaum glaubte, dass dieser Sohn Gottes, der er bekennt hat, ne, du bist Sohn des lebendigen Gottes, am Kreuz stirbt. Das passt einfach nicht in sein Bild. Und deswegen dann, als Jesus aufersteht, ist Hoffnung wieder erwacht bei ihm. Deswegen Thema Hoffnung ist, in 1. Petrusbrief, 2. Petrusbrief, Hoffnung ist riesengroß. Wie vorhin 1. Petrus 1, Vers 3, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Hoffnung ist das, was wir brauchen, was unser Land braucht. Ja, das Land braucht Hoffnung. Die Hoffnung liegt nicht bei Regierungen, die Hoffnung liegt nicht bei Vakzin, also oder bei Impfstoff. So gut es ist. Aber die Hoffnung liegt bei Jesus. Er ist unsere Hoffnung. Und deswegen wollen wir sein Predigt von Pfingsten mal anschauen. In Apostelgeschichte Kapitel 2. Er redet eigentlich über Jesu Leben, Jesu Tod und Jesu Auferstehung. Ganz einfach. Predigt mit 3 Punkten ist immer toll. Ne? Deswegen ist immer... Lesen wir. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst. Diesen, der nach Gottes festgesetzten Ratschluss und Vorhersehung dahin gegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten wurde. David nämlich sagt von ihm, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte, zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden, dem Fleisch nach, den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Oh, dieser Mann hat plötzlich so einen Mut, der ja so Feigling war. Preis dem Herrn für ja, Pfingsten, wenn der Heilige Geist auf dich kommt, ist die Veränderung da und deswegen freue ich mich schon. Ja. Heute ist hier die Kulmination, also die Höhepunkt von all dem, was jetzt passiert ist. Und Ich fange mal an mit dem ersten Punkt, was Petrus predigt war, nämlich Jesu wundersames Leben. Er hat gesagt hier in Vers 24, Vers 22, ihr Männer von Israel, hört diesen Worte, Jesus, der Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst. Das ist hier fast sozusagen Markenzeichen von Jesus. Überall, wo er hinging, 3,5 Jahre lang, Wunder über Wunder über Wunder über Wunder, überall. Stimmt's? Das war, wo Aufmerksamkeit erregte. Überall Menschen drängte. Ja, interessant, ja, diese Szene, wenn diese blutflüssige Frau Jesus angefasst hat, wo alle Menschen ihn anfassten und gesagt, wer hat mich angefasst? Hey, Jesus, was ist los? Jeder hat dich angefasst. Wunder, es ist wirklich leicht zu verstehen. Ja, gesagt, sie haben noch nie ein Wunder gesehen, ihr ganzes Leben lang. Und dann plötzlich ein Wunder nach dem anderen. Blinde sehen, Taube hören, Lahme gehen, Aussätzige geheilt, sogar Tote Auferweckung, Speisung der Punkte, haben wir ja schon. Ne? Und so weiter und so fort. Da plötzlich sahen sie, hier ist der Beweis. Sein Leben ist voller Wunder. Allein Neues Testament berichtet über 30 Wunder, die Jesus taten und vollbrachten im Evangelium. 30, das ist schon massiv. Und Johannes Kapitel 14, Vers 11, er sagt, glaub mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, also wenn ihr das nicht glaubt, wer ich bin, so glaubt um der Werke selbst willen. Glaubt doch, dass dieser Wunder nicht einfach so, sondern wirklich ein Zeichen ist, dass ich vom Vater bin, sagte er. Die Leute glauben immer noch nicht. Ne? Und dann in Johannes 10, Vers 25, er sagt auch wieder Folgendes. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Das ist ja das Thema. In Johannes Evangelium ist das Wort Glauben ist das zentrale Wort. Aber Glauben nicht als Nomen, sondern Glauben als Verb. Also, ja, ist nicht nur einfach so irgendwas, sondern Glauben, er möchte Taten sehen, dass Menschen glauben. Und die glauben immer noch nicht. Die Werke, die ich in dem Namen des Vaters tue, diese zeugen von mir. Alle Wunder, die Jesus taten, zeugen von ihm, wer er ist, weil er der Sohn Gottes ist. Wir haben ja schon letzte Woche gesagt. Er hat das immer, bis dann der Tag, der Einzug in Jerusalem, er sagt, ich bin der Messias, ich bin der König. Zweite, Jesu bedeutungsvoller Tod, Vers 23, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorhersehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände des Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ja, im ersten Blick, es ist eigentlich undenkbar, dass Mann dieses Kalibers wie Jesus Christus, der Toten auferweckt, der alles getan hat, plötzlich stirbt. Passt einfach nicht. Das Bild passt nicht. Ja, deswegen ist aber dieser Schock bei den Jüngern so groß, die können nicht damit anfangen. Das ist einfach irgendwie alle Hoffnung, wie gesagt, zerschmettert. Und die Frage ist, wer ist für diesen Tod verantwortlich? Habe ich schon mal darüber nachgedacht? Wer ist dafür verantwortlich? Die Frage, sind die Römer verantwortlich? Die haben ihn gekreuzigt. Die Soldaten, stimmt's? Das sind nicht die Juden, sondern die Römer haben ihn ans Kreuz genagelt. Aber sind es die jüdischen Führer? Oder sogar Judas Iskariot? Der feige Pontius Pilatus? Er ist ja ein Feige. Eine komplette Feige war er. Ja, er will nur das Beste für ihn. Ja, ich wasche meine Hände in Unschuld, aber der war so feige. Muss man einfach beim Namen nennen. Dass er nicht den Mumm hat. Die Wahrheit. Und war es die falschen Zeugen, die ihn vor Sanhedrin angeklagt haben? Was ist die Antwort? Ja. Alle. Alle waren verantwortlich. Aber warte, hey, du hast jemanden rausgelassen. Mich. Ich war verantwortlich. Du. Du warst verantwortlich. Deine Sünde und meine Sünde haben ihn genagelt an diesem Kreuz. Wir. Weil Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Aber vor allem hast du jemanden vergessen. Gott. Wir haben gerade gelesen. Ja? Es ist diese zwei Seiten der Medaille, dass Gott, der Vater, war auf der einen Seite am Wirken, auf der anderen Seite sind die Menschen. Die Juden und die Heiden. Du und ich. Wir waren verantwortlich dafür. Und deswegen, das ist so, hier steht klipp und klar, der nach was? Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorhersehung. Gott hat es vorherbestimmt. Es war im Himmel schon geplant. Ja? Viele sagen ja, es war ja ein Komplott. Das stimmt, es war ein Komplott bei den Juden und so weiter und so fort. Aus Neid. Aber es war auch ein Komplott vom Himmel her. Der Vater im Himmel hat das schon vor Grundlegung der Welt ein Komplott gemacht, dass eines Tages sein Sohn, das war ja ausgebrütet im Himmel. Ja, das war Teil von Gottes Plan. Deswegen gesagt, hey, es war schon beides hier. Gottes Plan und auch Menschen. Deswegen möchte ich kurz ein paar Aussagen über Jesu Tod mal hier machen. Erstens, der Tod von Jesus war eine Strategie. Es war eine göttliche Strategie. Stimmt's? Haben wir vorhin gesagt, er war das Lamm, das vor der Grundlegung der Welt geschlachtet worden ist. Offenbarung 13, Vers 8. Es war von Anbeginn der Zeit Teil von Gottes Plan. Deswegen, es war seine Absicht. Gottes Absicht, weil er dich liebt und weil er mich liebt. Und dann, es war freiwillig. Ja. Jesus wurde nicht erwischt, ja, und vor Gericht gestellt und sagte, oh Mann, so ein Mist, ich wurde geschnappt. Nein, das war er nicht, ja. Es war kein Zufall, ja. Es war nicht so einfach, dass er von den Juden ermordet wurde oder von den Römern. Er hat sich ausgesucht. Ja? Was sagt er in Johannes Kapitel 10? Der gute Hirte lässt sein was? Leben für die Schafe. Es war bewusst, es war freiwillig von Jesus. Und ja, die beste Aussage ist diese, also ich liebe das hier. Niemand nimmt mein Leben. Ja. Ich lege es selber nieder. Und hört, was er sagt. Ich habe die Macht, es hinzulegen. Und ich habe die Macht auch was? Wieder zu nehmen. Niemand nimmt das. Ja, ich kenne ja die Geschichte. Alle kommen, ja, die ganzen Römer kommen auf ihn zu. Wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, die kennen ihn noch nicht mehr. Er sagte, ich bin. Zweimal sind sie alle umgefallen. Also umfallen ist schon was Normales. Also deswegen, wenn im Gottesdienst umfallen, würde ich mich auch mal freuen. Weil du weißt, die Kraft Gottes ist am Wirken. Niemand, ja. Ich habe mir gefragt, ja, deutsche Eiche fällt nie einfach um. Gesagt, hey, wenn du vor Jesus stehst, ich hoffe, dass du mal umfällst. Ist völlig normal, weil einfach du kannst nicht vor dem Herrn aller Herren einfach so stehen. Seine Kraft. Und dann das dritte Mal, dann hat er gesagt, okay, jetzt ist die Zeit. Ja? Sein Tod war stellvertretend. Ja? Jesus starb nicht für seine eigenen Sünden. Er hat keine Sünde, er muss nicht sterben. Ja? Er führte ein perfektes Leben, es war das reine Lamm Gottes. Aber er ist für dich und für mich gestorben, stellvertretend. Der Prophet Jesaja beschreibt das ganz perfekt. Ja. Wir sind alle wie Schafe, ja, in die Irre gegangen. Aber Gott hat die Schuld von uns allen auf ihn geladen. Unsere Schuld. Er war stellvertretend für uns. Sein Tod war notwendig. Und das ist dieses Wort notwendig, gefällt mir, weil er wendet die Not. Ja, deswegen ist es notwendig, weil er einfach die Not gewendet hat für uns. Ja, es muss so geschehen. Weil es ist eine Kluft, eine Trennung zwischen dir und Gott und zwischen mir und Gott, zwischen uns und Gott. Diese Kluft, the chasm is far too wide. Ist zu groß, ist nicht überbrückbar. Muss er deswegen sterben, um diese Not abzuwenden, so dass du und ich, wie Römer 5 sagt, gerechtfertigt und nun haben wir Frieden mit Gott. Gott war in Christus und hat sich selbst mit uns was? Versöhnt. Oh, jetzt, ja, gib einen Handschlag von Gottes Seite aus. Die Feindschaft ist hier beendet. Der Kriegsbeil ist begraben. Jetzt sind wir Freunde. Jetzt sind wir Kinder von Gott. Oh, das ist Wahnsinn. Sein Tod war hier notwendig. Deswegen ist er hier, ist es von Anfang an Gottes Plan. Ja. Aber hier muss auch klargestellt werden, diejenigen, die Jesus doch am Kreuz verursacht und genagelt und alles getan hat, ist nicht weniger schuldig, obwohl das Gottes Plan war. Stimmt's? Sie haben eine Wahl. Das war diejenigen, die dann auch gerufen haben, kreuzige ihn. Sie haben die Wahl an dem. Ein paar Tage vorher haben sie ihn gerufen, Hosianna. Gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, Baruch haba, Beshem Adonai, und dann ein paar Tage später kreuzige ihn. Sie haben die Wahl. Deswegen, ich sage, hey, du hast auch die Wahl. Menschen, die vielleicht diese Botschaft dann auch online angucken, hey, du hast die Wahl. Was willst du mit Jesus machen? Einige Menschen sagen, ich werde nichts machen. Ja, ich bin nicht gegen Jesus, aber ich muss auch nicht Entscheidung für Jesus treffen. Aber hört, was Jesus sagt. Jesus sagt, wenn du nicht für mich bist, bist du gegen mich. Ganz einfach, wenn du sagst, ich bin nicht für Jesus, hast du schon gesagt, du bist nicht für ihn, du bist gegen Jesus. Deswegen möchte ich einfach dich ermutigen, hey, triff eine Wahl. Du hast die Wahl zu treffen heute Morgen oder heute Abend, je nachdem, wann du diese Botschaft anhörst und anschaust. Du hast eine Wahl zu treffen. Und letztens sein Tod war ein Sieg. Und warum ist das ein Sieg? Weil er nicht im Grab geblieben ist. Ja, Halleluja. Seine Auferstehung hat den Tod besiegt. Deswegen war das wirklich ein Sieg. Wenn er tot geblieben wäre, wäre er dann wirklich kein Sieg. Ne? Das sind wir alle andere. Ja? Interessant. Zwei Punkte hier, sein wundersames Leben und sein bedeutungsvoller Tod. Und dritter Punkt ist Jesu herrliche Auferstehung. Habt ihr gemerkt, Petrus benutzt ein Vers, Vers 22 für sein Leben, 33 Jahre lang, nur ein Vers. Und sein bedeutungsvoller Tod, Vers 23, auch nur ein Vers. Jetzt benutzt Petrus 9 Verse für seine Auferstehung. Weißt du warum? Weil das so wichtig ist. Er muss viele Beweise nehmen aus Gottes Wort her, 9 Bibelverse, um zu zeigen, wie wichtig und wie zentral die Auferstehung ist. Deswegen ist das so wichtig. Das ist sein Hauptthema. Das ist wirklich der Höhepunkt der Erlösungsgeschichte ist die Auferstehung. Ja, preis dem Herrn vor Weihnachten. Wir freuen uns immer Weihnachten. Ja, und auch alles Mögliche. Karfreitag war wirklich super. War am Sonntag auch. Aber hier ist der Höhepunkt. Deswegen sagt er, ihn hat Gott erweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja nämlich unmöglich war, dass er von ihm festgehalten wurde. David nämlich sagt von ihm, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Ich möchte nicht mehr all diese Bibelverse, die ich vorhin schon gelesen habe. Er erklärt und zitiert aus Psalm 16, ja, du hast mir den Weg der Leben gezeigt, kennt ihr, ne? Fülle von Freude ist vor seinem Angesicht. Kennt ihr noch dieses alte Lied von früher? So ein Chorus, ne? Osten ist so groß, ist natürlich jetzt so ein Beispiel, ist richtig, tut dich gerecht. Ne? Ich sag, als ob Weltmeisterschaft, EM, Confed Cup und alle Cups, die wir zu gewinnen haben, an einem Tag zu gewinnen ist. Das wäre. Versteht ihr? Das ist aber immer noch eigentlich Pipifax im Vergleich mit Auferstehung, weil einfach, aber deswegen ist das so groß, weil einfach ohne Auferstehung ist alles hoffnungslos. Alles. Ja? Paulus sagt, ohne Auferstehung sind wir tot. Wir sind beide tot geblieben in unseren Sünden. Ohne Auferstehung ist alles vorbei für uns. Ja? Wir sind dann wie alle anderen, ohne Hoffnung. Paulus sagt in 1. Korinther 15, wenn diese Hoffnung nur auf diesem Leben ist, sind wir wie, was? Die unglücklichste aller Menschen. Ja, unsere Hoffnung geht darüber hinaus. Hoffnung erwacht. Du hast Hoffnung. Hoffnung ist nicht so, ja, wie manche sagen so, Inshallah, ja, hoffentlich. Das Wort Pistis ist eine berechtigte Hoffnung, ja, eine berechtigte Erwartung, Zukunftserwartung, die aber eintreten wird. Das ist Hoffnung. Es ist so sicher wie Amen im Gospelhaus. Das ist wirklich unglaublich, weil Auferstehung und Hoffnung geht Hand in Hand und deswegen feiern wir, und Gott sei Dank, wir feiern nicht nur einmal im Jahr, sondern wir feiern das Sonntag für Sonntag. Hier im Gottesdienst, auch hoffentlich in deinem Leben, Tag für Tag. Die Auferstehung ist für dich tagtäglich zur Verfügung. Halleluja, genau. Und dann hier die Begründung von Petrus, Vers 24, wenn ihr auf euer Zettel, ich habe extra gesagt, weil es so viel ist, nicht so viel Folie, aber ich habe in euren Zettel, lest ihr, ihn hat Gott auferweckt, Vers 24, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Das macht absolut Sinn. Das ist reine Logik, sagte Petrus hier. Ja? Der eine, der sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben, kann nicht von Tod festgehalten werden. Stimmt's? Ja? Der eine, der keinen Anfang hat, ist doch blöd, wenn er plötzlich hier zu Ende geht. Passt einfach nicht. Unlogisch. Der eine, der alle Dinge ins Dasein rief, kann nicht aufhören zu existieren. Ja? Perfekte Logik. Ich liebe Petrus in seiner Einfachheit als Fischer. Ja? Er sagt aber, es ist unmöglich. Der Tod kann nicht den Urheber des Lebens nicht festhalten. Das kann nicht. Ja? Es ist unmöglich, von ihm festgehalten werden. Interessant, ihr wisst ja gesagt, dass sein Publikum ja Juden war. Ne? Weil es passt dieses Bild für Juden nicht, dass der Messias ans Kreuz genagelt ist. Aber seine Botschaft ist gesagt, hey, ist alles richtig so, aber es geht weiter. Das ist nicht das Ende. Jesus ist auferstanden. Er lebt. Und interessant, Vers 30 sagt er, David, er vergleicht das mit David, er dachte, viele Menschen denken Psalm 16, interessant, dass Psalm 16 kennen die ja von Kindesbeinen an, die Juden, stimmt? Die lesen ja, in ihre Synagoge, Psalmen und so weiter. Das ist ja das Gesangsbuch, das Pfingstjubel von damals, ist die Psalmen, wenn man so salopp sagt. Ja. Das singen sie, das kennen sie. Deswegen, als er das zitiert, er sagt, es ist nicht für David gedacht, unser Stammvater David, ja, sondern es, David war ein Prophet, sagte Petrus hier, und sah voraus, was geschehen würde. Und zitiert dann Psalm 16. Ja. Und deswegen sage ich, die Prämisse ist wirklich einfach. David schrieb nicht für sich persönlich, sondern zeigt auf Jesus als eine prophetische Aussage. So deswegen gesagt, hey, du wirst meine Seele nicht in Hades lassen, sagte er. Noch wirst du zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Da Jesus auferweckt wurde, bedeutet das, jetzt komm, dass der Tod gestorben ist. Halleluja. Der Tod ist tot. Ist das nicht herrlich? Der Tod ist tot. Oh, ich bin zu leise heute Morgen hier. Als Jesus auferweckt wurde, der Tod ist tot. Boah. Deswegen sage ich, hey, Tod hat, wo ist dein Stachel? Wo ist dein Sieg? Gibt's nicht. So, als Jesus am Kreuz starb, hat er die Sünde besiegt. Und als Jesus aus dem Grab auferstand, hat er den Tod besiegt. Oh, das ist herrlich. Und nach dieser Auferstehung kennt ihr ja, Jesus 40 Tage lang hat ja rumgechillt und rumgehängt mit seinen Jüngern, ne? Und deswegen ist das einfach wirklich klasse. Er aß sogar mit ihnen. Aber hey, Jesus ist nicht so ein, wie sagen wir das, kleines, durchsichtiges Wesen. Ja, stell mal vor, wenn er jetzt Fisch isst, dann siehst du, wie das Fisch durch seinen Magen durchgeht. So ist er nicht, ne? Und er schwebt auch nicht so, sondern ganz normales Gottes neuer Mensch. Und wir werden, Amen, Louis, genau. Und wir werden genau das, die gleiche Körper auch haben wie er. Halleluja. Ja, deswegen können wir dann durch die Wände gehen. Juhu, hallo Jungs, ich bin's. Ne? Ist das nicht herrlich? Oh, ich freue mich schon. Ihr auch. Wir haben Hoffnung. Hey, letzte Woche haben wir schon darüber gesprochen, wie Gott auf sein Wort achtet, stimmt's? Peinlich genau, dass das alles erfüllt wird, was im Alten Testament verheißen wurde. Sein Leben, sein Tod, die Auferstehung, alles prophezeite die Bibel tausende und hunderte Jahre davor. Ich möchte 16, nur 16 Prophezeiungen über Jesus, die einfach erfüllt wurde. Er wurde von einer Jungfrau geboren, Jesaja 7, Vers 14. Er wurde in Bethlehem geboren, Micha, Kapitel 5, Vers 2. Er wurde aus dem Stamm Juda kommen, 1. Mose 49, Vers 10. Sein Wirken wurde in Galiläa beginnen, Jesaja, Kapitel 9, Vers 1. Sein Werk wurde das Wirken von Wunder sein, Jesaja 35, 5 bis 6. Er wurde eines Tages auf einem Esel in Jerusalem einziehen, haben wir gelesen letzte Woche, Zacharia 9, Vers 9. Er wurde von einem Freund verraten, Psalm 41, Vers 9. Er wurde für 30 Silberlinge verkauft, Zacharia 11, Vers 12. Er wurde verwundet und gequält werden, Jesaja 53, Vers 5. Seine Hände und Füße werden durchbohrt, Psalm 22, Vers 16. Er wurde neben Dieben gekreuzigt werden, Jesaja 53, Vers 12. Seine Kleider wurde zerrissen und das Los um sie geworfen, Psalm 22, Vers 18. Dass seine Gebeine bis zu seinem Tod nicht gebrochen werden, Psalm 34, Vers 20 und Psalm 22. Dass seine Seite durchbohrt werden, Zacharia 12, Vers 10. Dass er im Grab eines reichen Mannes begraben werden, Jesaja 53, Vers 9. Und schließlich, dass er von den Toten auferstehen wird, Psalm 16, Vers 10. 16 Prophezeiungen, die erfüllt wurde von einem einzigen Mann. Das kann kein Mensch machen. Jetzt möchte ich mal auch mal ein bisschen wissenschaftlich. Es gibt einen Professor in Amerika, der dann alles mögliche Prophezeiungen sozusagen gerechnet hat, die Wahrscheinlichkeit, wie ein Mann das erfüllen kann. Es gibt über 300 Prophezeiungen für Jesus in der Bibel. 300. Und er rechnet nur 48 von 300. 48. Jetzt berechnet er die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mann nur acht von diesen Prophezeiungen erfüllen würde, ist 1 zu 10 hoch 17, die Wahrscheinlichkeit. Ihr kennt das noch nicht mal. Das ist, 15 ist Quadrimillionen, also 100 Quadrimillionen Wahrscheinlichkeit. Nur 8 davon. Er vergleicht so, wenn der Bundesstaat von Texas, das ist fast zweimal so groß wie Deutschland, 2 Fuß hoch mit Münzen, silberligen Dollar, 1 Dollar Münze, bedecken und nur ein markieren und dann ein Mann mit verschlossenen Augen ihn schicken durch ganz Texas. Er kann so lange fahren, wie er will. Er kann dort aufhören, wo er will. Und dann muss er eingreifen und diese markierte Münze zu treffen. Das ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ein Mann 8 Prophezeiungen erfüllen wird. Ganz Texas, 1 Münze, 2 Fuß hoch. Und jetzt sagte er, um 16 Prophezeiungen zu erfüllen, ist 1 zu 10 hoch 45. Jetzt vergleicht er nicht mit Texas, sondern dass diese Münze ein Kugel, und zwar so groß, dass das Zentrum von dem Kugel bis zu dem Umfang dieser Kugel, die Entfernung von der Erde zur Sonne, mal 30. Das ist 149,6 Millionen mal 30. Und dann die Durchmesser von dem Silberdollar beträgt 4 488 Millionen Kilometer. Und dann ziehst du diesen Typ rein, mit verbundenen Augen, ein markierter 1 Silberdollar, und dann muss er das Ding holen und treffen. Hey, du brauchst hunderte Millionen von Jahren, um das erfüllen zu können. Das ist unmöglich, und wir haben gesagt, unser Gott achtet darauf, dass alles erfüllt wird. Und deswegen sagen, hey, die Wahrscheinlichkeit, und dann hat er gesagt, die 48 Prophezeiungen ist 1 zu 10 hoch 157. Die Wahrscheinlichkeit um 48 Prophezeiungen. Wie dient ein Gott, der so groß ist, der sein Wort erfüllt. Deswegen sagen, hey, ich glaube, dass heute Morgen Gott möchte die Leblosigkeit in deinem Leben berühren. Also, Tod ist der Feind des Himmels. Wenn in deinem Leben irgendwo alles, was nach Tod riecht, heute Morgen möchte Gott das berühren und wieder lebendig machen. Das glaube ich, das ist unsere Hoffnung auf Auferstehung, aber das kann auch jetzt beginnen. Gesagt, in irgendeinem Bereich deines Lebens, wo du merkst, da ist etwas, wo gestorben ist, ja. Einige von euch sind zum Glauben gekommen und dass diese Lüge des Feindes, dass euer beste Zeit liegt hinter euch statt vor euch. Ja? Viele leben so geistlich, okay, ich setze mein geistliches Leben auf Tempomat. Ja, ich cruise durch Leben. Anstatt wirklich, ja, ihr seid damit abgefunden. Mit dem Zustand, in dem ihr lebt. Aber Gott möchte heute Morgen wirklich das durchbrechen. Wir brauchen wirklich tatsächlich einen Touch vom Himmel. Wir brauchen eine Berührung vom Himmel heute Morgen. Amen. Und da möchte ich wirklich uns jetzt einladen, aufzustehen, wirklich uns neu auszustrecken. Gott ist der Gott, der auf sein Wort achtet. Er wird die Verheißung, die er dir gibt, wie er die Verheißung für seinen Sohn erfüllt hat, wird er auch als der wahre Gott, der die Verheißung in deinem Leben erfüllen wird. Und dass wir uns wirklich neu ausstrecken zum Himmel, wenn ihr kurz Musik im Hintergrund spielen würdet, dass wir einfach neu, wir brauchen einen Touch vom Himmel. Wer braucht Touch vom Himmel heute Morgen? Ich brauche. Dass wir kurz einfach uns ausstrecken. Wirklich, wir kommen zu Gott, der lebt. Und wenn du einen Touch vom Himmel brauchst, ich möchte, dass du jetzt neu dich ausstreckst zum Himmel und sagst, Herr, ich brauche einen Touch vom Himmel. Alles, was nach Tod riecht, muss weichen. Vater, wir danken dir, dass du gerade jetzt einfach jeden jetzt berührst, Vater. Wir brauchen einen Touch vom Himmel. Das heißt körperlich, seelisch, auch jetzt geistlich, in Jesu Namen. Vater, ich bete, dass du diese Leblosigkeit in unserem Leben, dort, wo tot ist, wo nicht mehr vital ist, muss jetzt gehen, muss jetzt weichen in Jesu Namen. Wir danken dir, Herr, dass wir uns neu ausstrecken dürfen. Komm, aktiviere deinen Glauben heute Morgen. Streck dich aus zum Himmel und sag, Herr, ich möchte wie diese blutflüssige Frau. Du musst durch alle Hindernisse durch. Berühre den Saum seines Gewandes. Wenn du sagst, ich brauche einen Touch vom Himmel für deinen Körper, für deine Seele, für deinen Geist, für deine Familie, was auch immer du brauchst jetzt. Er ist hier, der lebendige und auferstandene Herr ist hier. Halleluja, Herr. Vater, wir in deinem Namen ist Kraft, Jesus. Wenn wir nur deinen Namen ausrufen, Jesus, komm, ruf den Namen Jesus an. Er ist hier. Bei der Ernennung seines Namens jede Furcht muss weichen. Alle Krankheit muss gehen. Da ist Kraft in dem Namen Jesus, der auferstanden Herr. Oh Jesus, wir preisen dich, Herr. Jesus, Jesus, König Jesus. Herr Jesus, danke, Herr, dass gerade jetzt, Herr, dass dein Leben voller Wunder ist und dein bedeutungsvoller Tod und deine herrliche Auferstehung sichtbar ist. So möchte ich wirklich meine Brüder und Schwestern jetzt segnen. Danke, Herr, für die Wirksamkeit deines Wortes. Wie du die Prophezeiungen erfüllst, so wirst du auch die Prophezeiungen und die Verheißungen erfüllen in unserem Leben. So bete ich gerade jetzt, dass du jeden berührst, gerade jetzt. Danke für den Touch vom Himmel. Dass die Leblosigkeit und Tod weichen muss. In den Finanzen, Herr, in der Gesundheit, in den Beziehungen, überall. Alle Bereiche unseres Lebens. Dafür danke ich dir, dass du jeden jetzt siehst. Halleluja. Danke für Wiederherstellung, für Heilung. Halleluja. Danke. Danke, Vater. Herr, wir geben dir alle Ehre für all das, was du getan hast, was du tust. So möchte ich wirklich auch jetzt meine Brüder und Schwestern segnen und sie diese neue Woche senden in der Kraft und Hoffnung der Auferstehungskraft und Leben in Christus Jesus. Danke, Herr, für Segen, für Freude, für Hoffnung in Jesu Namen. Und alles, was Gott sagt, Amen.